Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Wir reisen nach Griechenland. Ich bin Tina Witte. Eines der touristischen Aushängeschilder Griechenlands ist die Athener Akropolis. Jahrhundertelang stand der Tempel perfekt erhalten auf dem berühmten Hügel. Aber dann kam der Niedergang. Durch Kriege wurden große Teile zerstört. Aber eine App zeigt, wie die Denkmäler des heiligen Felsens und die Hänge der Akropolis einmal ausgesehen haben. Unser Korrespondent für Griechenland, Moritz Pompel, hat es ausprobiert.
Willkommen am Parthenon, dem Tempel der Athene. Ich bin Clio, deine Assistentin.
Inigo aus Spanien hat sein Handy in der Hand. Er steht auf der Akropolis in Athen und hält den Bildschirm Richtung Parthenon-Tempel.
Oh, nice.
Kurz zuvor hat er sich eine App heruntergeladen, Cosmode Chronos, mittels virtueller Realität zurück in die Vergangenheit.
Der Tempel ist von den Athenern ihrer Göttin und Schutzpatronin der Stadt gewidmet worden,
erzählt die virtuelle Assistentin. Um die App zu nutzen, hat Inigo seinen Standort freigegeben. Die App legt ein virtuelles Bild des Tempels über die verbliebenen Originalsäulen. Dort, wo das Dach abreißt und von den alten Figuren nichts mehr zu sehen ist, zeigen sich auf dem Bildschirm perfekte Säulenreihen und Statuen in farbigen Gewändern. Inigo bewegt sich um die Akropolis herum und kann sie sich von allen Seiten so anschauen, wie sie vermutlich einmal ausgesehen hat. Das ist echt überraschend. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass das mal so ausgesehen hat. Und diese vielen Details, das hilft sehr. Das griechische Ministerium für Kultur hat die Entwicklung der App vorangetrieben. Damit soll der Besuch auf der Akropolis noch interessanter werden. Und man will noch mehr Gäste anlocken, sagt der Archäologe Sotiris Patronos. Das Ministerium für Kultur bietet ein völlig neues Erlebnis und nutzt die Möglichkeiten der modernen Technologie. So können wir einer breiten Öffentlichkeit einen digitalen Reiseführer anbieten, um den Besuch der Akropolis zu bereichern. Inigo fragt sich, ob es wirklich noch mehr Besucher braucht auf der Akropolis. An diesem Novembertag hat er mehr als eine Stunde lang angestanden, dann dichtes Gedränge auf den Stufen nach oben. Aufpasser mit Trillerpfeifen dirigieren die Masse. Dieses Jahr sind so viele Touristen nach Griechenland gekommen wie noch nie zuvor. Bitte weiterlaufen. Auch, dass die Besucher mit der App vielleicht mehr auf den Bildschirm schauen als auf das Original, findet Inigo schwierig. Andererseits, anstatt der Bauarbeiten im Innern, sieht er via App ein virtuelles Wasserbecken. Dahinter eine riesige Goldstatue der Göttin Athene. Das ist überraschend, weil innen ist in echt nichts zu sehen. Schau mal hier aufs Handy. Die Decke innen war auch sehr schön. Die Zerstörungen im Lauf der Geschichte, via App, zumindest kaschiert. Kurz vergessen, der Angriff der Venezianer 1687 auf das damalige Pulvermagazin der Osmanen hier im Tempel, der daraufhin halb zerrissen wurde. Gleichzeitig ist es freilich nur ein schwacher Trost, dass die Originalfiguren des berühmten Frieses immer noch im British Museum in London stehen, um 1800 vom damaligen britischen Botschafter entführt. Hier kommt die App an ihre Grenzen. Man könne sie alles Mögliche fragen, sagt die mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Assistentin eingangs großspurig. Also, war der Botschafter ein Dieb?
Ich lerne noch und weiß die Antwort darauf noch nicht.
Bei Tapas denkt jeder sofort an Spanien. Aber auch in Griechenland kommen kleine Häppchen auf den Tisch. Egal ob mit Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch oder Gemüse, keiner bestellt für sich allein, sondern es kommt alles in die Mitte. Ganz wichtig dabei, die richtige Getränkewahl.
Guten Tag. Kaffee, Bar, Lesbos steht in roten Lettern an der Glasscheibe. Doch ein aufgemalter Oktopus und eine Garnele verraten schon, um was es hier im Athener Stadtviertel Exarchia eigentlich geht. Um Mese oder auch Mesedes oder verniedlichend Mesedakia. Kleine, köstliche Häppchen. Unter den Arkaden draußen sitzen die Gäste im Schatten, drinnen, in der Küche, unter einer Marienikone an der Wand, bestücken zwei Frauen ovale Vorspeisenteller mit diversen, frisch zubereiteten Produkten. Das hier ist Fisch, sagt Vasiliki, während sie marinierte Sardellen mit Olivenöl beträufelt. Und auf die Frage, was hier im Lesbos die größte Spezialität sei, die meisten bevorzugen Sepia in Essig, Garnelen im Pfännchen, das ist geschmacklich sehr gut, gegrillter Oktopus. Janis, der die Gäste bewirtet, hat die ellenlange Speisekarte selbstverständlich im Kopf. Also, wir haben weiße Bohnen, Bohnenmus, gerollte Weinblätter, frittierte Auberginen, Fleischbällchen mit Minze und natürlich Fisch. Anchovies, Sardinen, Makrele, Seehecht. Oktopus gegrillt oder in Weinsauce. So geht das noch ein paar Minuten weiter, bis auch Janis am Ende ist. Das ist es. Ganz schön viel. Und dann fallen ihm doch noch ein paar mehr Häppchen ein. Kein Wunder, dass wir viel zu viel bestellen. Auf den Tisch kommen Fava, das gelbe Bohnenmus mit frischen Zwiebeln, Dolmadakia, die gerollten Weinblätter, frittierte Sardinen, Oktopus und marinierte Makrele. Alles kommt in die Mitte und wird geteilt. Wer für sich selbst bestellt und vor sich hin ist, gilt schnell als Eigenbrötler. Jetzt fehlt nur noch das richtige Getränk dazu. Und im Lesbos darf das Getränk der gleichnamigen Insel nicht fehlen. Uso. Eine ganze Schrankwand voller unterschiedlicher kleiner Uso-Flaschen zeugt davon. Im Sommer wird er am liebsten mit Eiswürfeln und verdünnt mit Wasser getrunken. Wer es härter liebt, kann auch auf den Dresdner Brand Zipura umsteigen. Beides gehört vor allem zu Messe mit Fisch und Meeresfrüchten dazu. Aber auch der Wein ist gut. Oder Bier. Aber wenn es nicht so heiß ist, dann bevorzugen die meisten Uso oder Zipura. Also, Uso und Zipura. Zum Wohl. Wer denkt, die kleinen Häppchen werden schnell verschlungen, irrt. Man sitzt und isst und plauscht, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Lecker, sehr lecker, sagt meine Kollegin Angie zum gegrillten Oktopus. Und sie weiß, der wird erst in der Sonne getrocknet und dann kommt er auf den Grill. Wirklich sehr gut. Die Messedakia sind vor allem im Sommer beliebt, wenn in den Magen wegen der Hitze nicht so viel hinein will. Aber im Grunde gehören sie zu jeder Jahreszeit dazu. Am Ende sind wir so kugelrund gegessen, dass das Abendessen heute ausfallen wird. Obwohl, so ein paar kleine Häppchen.
Wir verlassen Athen Richtung Nordwesten. Dort liegt etwa 30 Kilometer entfernt der Ort Elefsina. Mit dem typischen Griechenlandbild hat er nicht viel gemein. Schmale Gässchen und gemütliche Hafentavernen sucht man hier vergeblich. Statt weißen Sandstränden verrotten ausgediente Öltanker am Ufer. Trotzdem übt Elefsina eine große Faszination aus. Und das bereits seit der Antike. Denn der Legende nach wurden hier mysteriöse Riten abgehalten. Verena Schelter ist in die Geschichte eingetaucht.
Look through this hole.
Durch den Spalt in einer Felswand sind Überreste steinerner Stufen erkennbar. Sie führen direkt zu einem kreisrunden Loch im Boden, das an einen alten Brunnenschacht erinnert. An die 10 Meter tief.
This is the mouth of the underworld.
Take care. Pass auf, das ist das Tor zur Unterwelt, sagt Calliope Papangeli. Seit 40 Jahren ist sie Archäologin in Elefsina, ein Städtchen gut 20 Kilometer nordwestlich von Athen. Manchen ist der Ort vielleicht eher unter dem altgriechischen Namen Eleusis bekannt. In der Antike fanden hier alljährlich die Mysterien von Eleusis statt. Sie gehörten zum Staatskult der Athener und waren weit über die Grenzen des antiken Griechenlands hinaus bekannt. Dabei geht es um griechische Götter, eine Art Geheimbund und mysteriöse Initiations- und Weiheriten. Der Legende nach verliebt sich Hades, Gott der Unterwelt, in Persephone, die Tochter der griechischen Göttin Demeter. Weil er aber sicher ist, dass Persephone nicht freiwillig in die sonnenlose Unterwelt gehen würde, entführt er das Mädchen. Persephones Mutter Demeter ist entsetzt über den Raub. Sie sucht ihre Tochter überall, bittet auch die anderen Götter um Hilfe, vergeblich. Zornig und verzweifelt verlässt sie den Olymp und begibt sich hinab auf die Erde.
According to the myth,
dem Mythos zufolge hat sich Demeter hier in Eleusis an diesem Brunnen niedergelassen, als die Töchter des Königs von Eleusis kamen, um Wasser zu holen. Sie fanden Demeter, die Gestalt einer alten Frau angenommen hatte, und nahmen sie mit in den Palast als Kindermädchen für ihren kleinen Bruder, den Prinzen. Doch schon bald ist sie gezwungen, ihre wahre Identität zu enthüllen und befiehlt den Menschen von Eleusina, ihr einen Tempel zu bauen. Dorthin zieht sich Demeter zurück und lässt ihrem Zorn und ihrer Verzweiflung freien Lauf. Sie verbietet den Pflanzen zu wachsen, das sonst fruchtbare Land verödet. Es folgt der erste Winter für die Menschheit und der erscheint endlos. Immer mehr Menschen verhungern. Deswegen sieht sich der oberste olympische Gott Zeus gezwungen, endlich etwas zu unternehmen. So brachte sie Zeus dazu, Hades, den Gott der Unterwelt, zu überreden, ihre Tochter Persephone zurückzugeben. Und Persephone ist hierher zu ihrer Mutter zurückgekommen. Demeter ist überglücklich, ihre Tochter wieder zu haben, und macht den Menschen von Eleusina zwei Geschenke.
One gift was how to cultivate the earth.
Ein Geschenk war das Wissen darüber, wie man Ackerbau betreibt. Das andere Geschenk waren die Mysterien von Eleusis. Aber sie befahl, dass diese niemals an Nicht-Eingeweihte verraten werden dürfen. Die Mysterien von Eleusis gehören zu den wichtigsten Weiheriten im antiken Griechenland. Die Teilnehmer mussten die Geschehnisse unter Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Darunter sehr wahrscheinlich auch wichtige Persönlichkeiten der griechischen und römischen Antike, wie Platon, Sokrates, Aristoteles und Cicero, die in ihren Schriften eindeutig Bezug zu den Mysterien nahmen. Auch die römischen Kaiser Hadrian und Mark Aurel sollen zu den Eingeweihten gehört haben. Die Rituale wurden zweimal im Jahr abgehalten. Die Hauptfeierlichkeiten fanden den historischen Quellen zufolge gegen Ende des Sommers statt. Bis zu 3000 Menschen sind auf der Heiligen Straße feierlich von Athen nach Eleusis gezogen. Das antike Eleusis befindet sich im Herzen des modernen Eleusina. Die Ausgrabungsstätte des Heiligtums liegt am Fuße eines gut 60 Meter hohen Felsens, auf dessen Spitze befinden sich ein moderner Uhrenturm und eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche. Schon von Weitem ist eine Grotte im Felsen erkennbar. Die alten Griechen glaubten, dass es auf der Erde einige Orte gibt, an denen die Unterwelt mit der Oberwelt verbunden ist. Einer dieser Orte ist diese Höhle. Und als Persephone zurück auf die Erde gekommen ist, hat sie diesen Ort hier gewählt. Direkt neben bzw. hinter der Grotte befinden sich der brunnenartige Schacht und die steinerne Treppe. Calliope glaubt, dass es sich um so etwas wie Kulissen gehandelt haben muss, denn aus den historischen Quellen gehe hervor, dass während der Mysterienfeierlichkeiten Szenen nachgestellt wurden, die unter anderem die Geschichten von Demeter und Persephone erzählen sollten. Wir wissen, dass so etwas wie ein Schauspiel stattgefunden hat. Wir können davon ausgehen, dass die hohe Priesterin während des Schauspiels diesem Pfad hier gefolgt und über diese Stufen gestiegen ist. Sie ist dann wie Persephone aus dem Loch der Unterwelt entstiegen. Einige Archäologen glauben, dass die Mysterien hier seit etwa 800 vor Christus gefeiert wurden. Andere, zu ihnen gehört auch Calliope, gehen davon aus, dass der Kult noch älter ist und bereits ab 1500 vor Christus existiert hat. Die Archäologin bleibt bei den Überresten des ehemals wichtigsten Gebäudes des Heiligtums stehen, dem Telesterion, dem großen Mysterientempel. Das Dach wurde von 42 Säulen getragen, aber heute kann man nur noch das Fundament sehen. Und es gab Treppen um alle vier Wände herum, wie in einem Theater. Was genau sich innerhalb des Tempels abgespielt hat, ist bis heute ein großes Geheimnis.
Mehr als einen Meter groß werden die Muscheln Pinna nobilis. Oder besser gesagt, sie wurden es. Seit 2016 hat ein Massensterben eingesetzt. Und seitdem ist die Muschel, die ausschließlich im Mittelmeer vorkommt, so gut wie ausgestorben. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Moritz Pompel hat ein Forschungsteam in Westgriechenland begleitet.
Orestes Papadakis wuchtet seine Tauchausrüstung hoch und reicht sie weiter an Alexis Ramphos, der auf einem kleinen Boot das Equipment sortiert. Die beiden Biologen wollen eine Art vor dem Aussterben retten, im Golf von Amrakikos in Westgriechenland. Wir hoffen, dass wir viele kleine Riesenmuscheln finden werden, sagt Orestes Papadakis von der Aegean-Universität. Das wäre wichtig, um zu sehen, ob sich die Muscheln fortpflanzen. Je mehr, desto besser. Ihr Forschungsprojekt ist Teil eines europaweiten Programms, mitfinanziert von der EU. Im Juni haben Orestes und Alexis im Wasser netzartige Säcke befestigt.
Darin könnten sich Larven von Pinna nobilis angesiedelt haben. Jetzt wollen sie die Säcke aus dem Wasser holen und untersuchen. Mit dem Boot geht es hinaus auf den Golf, im Hintergrund die hohen Berge des Epirus. Noch weiß das Team nicht, ob es junge Riesenmuscheln finden wird. Letztes Jahr waren die Säcke leer. Die Hoffnung der Forschenden ruht auf dem Golf von Amvrakikos, eine der ganz wenigen Plätze, an denen Pinna nobilis überlebt hat. Seit 2016 hat im Mittelmeer ein Massensterben eingesetzt. Zuerst in Spanien, dann überall. Auslöser wohl ein Virus, ähnlich wie HIV, das Immunsystem der Muscheln schwächt. Der Klimawandel trägt vermutlich seinen Teil dazu bei, weil die Wassertemperaturen steigen und teils weniger Sauerstoff im Wasser ist. Die großen Steckmuscheln wurden bis zu 1,20 Meter groß, 50 Jahre alt. Wer heute über sandigem Grund schnorchelt, der sieht manchmal Dutzende der abgestorbenen Muscheln. Wie Grabsteine auf einem Friedhof ragen sie aus dem Meeresboden. Doch im Amvrakikos-Golf fühlt sich das Virus offenbar nicht wohl, weil der Salzgehalt niedriger ist. Orestis Papadakis. Als wir vor 2 Jahren das erste Mal hier festgestellt haben, dass es noch eine lebende Population gibt, waren wir unglaublich erleichtert und voller Hoffnung für die gesamte Spezies. Das hier ist der größte Artbestand in Griechenland und wahrscheinlich weltweit. Deshalb findet sich jetzt vielleicht auch Nachwuchs in den Säcken. Sie hängen in etwa 12 Metern Tiefe an Seilen befestigt. Lass uns runter. Dass die Riesenmuscheln überleben, wäre auch für andere Spezies wichtig, die teils in Symbiose mit ihnen leben. Zum Beispiel Schwämme und Garnelen. Außerdem reinigt eine Muschel bis zu 2000 Liter Wasser, jeden Tag. Die beiden Biologen heben ein gutes Dutzend Säcke an Bord des Bootes. Bevor sie sie an Land untersuchen, hat das Team noch eine weitere Aufgabe im seichteren Wasser. Erwachsene Pinna nobilis zu versetzen. Vorsichtig graben sie sie mit einem Spaten aus und versetzen sie in tieferes Wasser. Der Grund? Badegäste. Jetzt ist es ruhig an den Stränden, aber im Sommer, wenn Personen über den Grund laufen, sind sie eine Gefahr für die Tiere. Immer wieder hat das Team zertrampelte Muscheln entdeckt. Im Golf haben die Riesenmuscheln zwar überlebt, aber auch hier sind die Bestände deutlich zurückgegangen. Das bestätigen die Fischer im Hafen des Ortes Vornica. Lambros fährt hier seit fast 30 Jahren raus mit seinem Boot. Es gab gleich hier draußen endlose Mengen an Pinna. Tausende. Aber sie sind fast alle weg. Ein Grund? Fischer, die mit Schleppnetzen arbeiten und den Meeresgrund quasi abrasieren. Im Golf ist das verboten, aber es kommt durch Fischer von außen trotzdem immer wieder vor, sagt Lambros. Ein weiterer Grund? Illegale Pinna-Fischerei. Eigentlich stehen die Riesenmuscheln hier schon seit den 1980er Jahren unter Schutz, sagt Alexis Ramphos von der Universität Patras. Wir wissen, dass die Riesenmuscheln bis vor kurzem immer noch gefischt worden sind, von Booten aus mit einem speziellen Werkzeug. Aber jetzt sind die Hafenbehörden aufmerksamer. In den letzten 2 Jahren haben sie viel illegale Fracht sichergestellt. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass die illegale Fischerei weniger wird. Das Team nutzt jede Gelegenheit, um Einheimische und Fischer darauf aufmerksam zu machen. Demnächst will es Schilder an den Stränden aufstellen und auch in Schulen gehen, um von seiner Arbeit zu erzählen. Zurück im Hafen. Jetzt wollen die Forschenden die Säcke aufschneiden und untersuchen. Viele andere Muschelarten haben sich darin angesiedelt, aber Pinna?
Nee. Oh.
Frischer Nachwuchs.
Bravo.
Und nicht der einzige. Allein in den ersten Säcken sind 7 junge Riesenmuscheln dabei. Die größte ist gerade mal 7 Zentimeter lang. Das sieht sehr gut aus. Wir werden jetzt alles tun, damit sie überleben und wachsen, sagt Orestis Papadakis. Die Muscheln werden in einem Korb mit Netz geschützt und zurück in den Golf gebracht. Erstmal muss das Vorkommen hier im Golf stabilisiert werden. Und dann könnte der Versuch folgen, sie in anderen Gegenden wieder anzusiedeln, sagt Alexis Ramphos. Erstmal vielleicht in ähnlichen Meeresbuchten wie hier. Und wenn sie überleben und der Krankheitserreger nicht mehr vorhanden ist, auch außerhalb. Die Forschenden haben noch viel Arbeit vor sich. Aber wächst der Bestand hier im Golf von Amvrakikos, dann könnten die Riesenmuscheln überall im Mittelmeer wieder heimisch werden.
Und noch so eine Spezies, die im Mittelmeer als extrem gefährdet galt, die Meeresschildkröte. Zu sehr hatte der Mensch von den Stränden Besitz genommen, die die natürlichen Brutplätze der Tiere sind. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.
So viele Nester mit Schildkröteneiern wie seit mindestens 30 Jahren nicht. Allein am Strand Sekania auf der Insel Sakintos haben die Forschenden die Rekordzahl von 1200 Nestern gezählt. Oder anders ausgedrückt, alle 50 Zentimeter hat diesen Sommer eine Caretta caretta Meeresschildkröte ihre Eier im Sand vergraben. Chariklia Minotu leitet beim WWF das Schutzprojekt auf Sakintos. Es ist sehr bewegend. Wir sehen jetzt das Ergebnis von 30 Jahren Arbeit. Wir sind sehr glücklich und es gibt uns viel Energie, unsere Arbeit fortzusetzen. Auch für andere geschützte Strände in Griechenland zeichnen sich Rekorde ab, etwa auf der westlichen Peloponneshalbinsel oder auf Kreta. Griechenland ist im Mittelmeer das wichtigste Brutgebiet für die Caretta caretta. Rund 2/3 der Tiere sorgen hier für den Nachwuchs. Dass sich die Rekorde jetzt einstellen, ist kein Zufall, glauben die Forschenden. Vor 30 Jahren sind manche Strände unter strengen Schutz gestellt worden. Jetzt kehren immer mehr geschlechtsreife Tiere zurück zur Eiablage, genau an die Strände, an denen sie selbst geboren worden sind. Auf Sakintos hat der WWF damals Küstenabschnitte gekauft. 1999 wurden sie Teil eines Meeresnationalparks. Es war das erste Mal, dass eine Umweltschutzorganisation in Griechenland Grundstücke kaufen wollte, um sie zu schützen, erinnert sich Dimitris Karavellas, Vorsitzender des WWF in Griechenland. Die Reaktionen waren vielfältig. Es gab viel Misstrauen. Ich erinnere mich an Schlagzeilen in Lokalzeitungen. Der WWF will einen Club Med aufmachen. Genau das Gegenteil war der Fall. Am Strand von Sekania gab es damals eine Strandbar und Zufahrtswege. Besucher auf Schnellbooten kamen her und rammten dort, wo die Schildkröten ihre Eier ablegten, Sonnenschirme in den Sand. Damit war Schluss, als das Gebiet unter Schutz gestellt wurde, finanziert unter anderem durch die EU und private Spenden. Antonis Nikoloudakis ist Hotelier auf Sakintos und sagt, als die Schutzzone damals eingerichtet worden ist, sind zwei Welten aufeinander geprallt. Einmal die Kräfte, die hier den Tourismus entwickeln wollten und gleichzeitig die Umweltschützer. Es war ein einmaliger Vorgang in Griechenland, der letztlich erfolgreich war. Und zwar deshalb, glaubt er, weil die Insel ohne die Schutzzone vielleicht zerstört worden wäre vor lauter touristischer Entwicklung. Heute kommen rund 1 Million Touristen nach Sakintos jedes Jahr. Und letztlich profitieren auch die Hotels vom Image der Insel als Schildkrötenhochburg. Die griechische Naturschützerin Lili Venizelos nennt die Nachrichten über die Schildkrötenrekorde schön, aber auch gefährlich. Venizelos ist 91 und bereits in den 1980er Jahren hat sie sich in Griechenland maßgeblich für den Schutz der Schildkröten eingesetzt, in jahrelanger Lobbyarbeit und gegen viele Widerstände. Das sind natürlich gute Nachrichten jetzt. Doch wir haben die gigantische Aufgabe zu schauen, dass es nicht wieder weniger Nachwuchs gibt. Das Problem ist, es kommen immer mehr Touristen an die Strände in Griechenland. Dort, wo auch die Schildkröten sein wollen. Aber die Strände werden ja nicht größer. Griechenland eilt von Touristenrekord zu Touristenrekord. Bald könnten 40 Millionen Gäste im Jahr ins Land kommen. Dazu gibt es weitere Gefahren für die Schildkröten. Plastikverschmutzung. Eine australische Studie kommt zu dem Schluss, dass mehr als die Hälfte aller Schildkröten Plastik im Magen haben. Auch weil sie Plastiktüten mit einer ihrer Leibspeisen verwechseln. Quallen. Der Klimawandel bedroht die Laichstrände, weil der Meeresspiegel steigt. Erhöhte Temperaturen im Sand führen dazu, dass mehr Weibchen als Männchen heranreifen. Und der WWF schätzt, dass weltweit Hunderttausende Schildkröten als Beifang in den Fischernetzen landen, jedes Jahr. Im Frühjahr hat Griechenlands Premier Mitsotakis angekündigt, dass seine Regierung den Plastikmüll in den griechischen Gewässern deutlich reduzieren will. Sie will Küstenabschnitte vor dem Massentourismus schützen und in 2 großen neuen Meeresschutzgebieten soll die Schleppnetzfischerei zukünftig verboten werden. Wir vergrößern damit unsere Meeresschutzzonen um 80% und schützen rund 1/3 unserer Meeresgebiete. Wir werden dort die Fischerei mit Grundschleppnetzen ab 2026 verbieten und in allen anderen Schutzgebieten bis 2030. Noch dieses Jahr sollen die Gebiete zu Nationalparks erklärt werden. Gleichzeitig sind dort aber bereits Konzessionen für Öl- und Gasbohrungen vergeben worden, die bisher nicht zurückgezogen worden sind. Dimitris Karavellas vom WWF sagt dazu, Öl und Gas, das passt nicht zu einem Nationalpark. Deshalb fragen wir uns, was wird die Regierung da machen? Will sie die Vergabe rückgängig machen? Ich will daran erinnern, dass Griechenland schon früher Ankündigungen gemacht hat, aus denen dann nichts wurde. Wir werden die Umsetzung also sehr genau verfolgen.
Unterwegs in Griechenland. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie in der ARD-Audiothek alles nachhören. Ich bin Tina Witte. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.